Es war sehr ausgelassen. Man hat gemerkt, wie viel Druck abgefallen ist. Die Kollegen von den Medien waren auch da. Also es war sehr, sehr familiär. Man hat dann nochmal den Sommer Revue passieren lassen und hat dann einfach sich betrunken. Ja.
Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk mit K, dem Podcast aus Köln, in dem die interessantesten Menschen aus dieser Stadt zu Wort kommen. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Bereichen, von Gastro bis Sport und Kultur bis Wirtschaft. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten 4 Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de/pluspodcast.
Heute zu Gast im Podcast ist Oliver Pütz. Der Kölner Sportorthopäde ist Teamarzt der deutschen Basketballnationalmannschaft, die gerade Weltmeister geworden ist. Eine Sensation in der deutschen Sportwelt. Oliver Pütz hat man im Fernsehen recht häufig gesehen, er stand immer mitjubelnd am Spielfeldrand. Ich wollte von ihm wissen, wie er die 4 Wochen Basketball-WM erlebt hat, was eigentlich so hinter den Kulissen bei den Spielen passiert und was sein schönster WM-Moment war. Wir sprechen über schlimme Verletzungen auf dem Spielfeld und die Gefahr bei schnell berühmt werdenden jungen Spielern, sich selbst zu verlieren. Außerdem blicken wir natürlich auf die Olympischen Spiele, die für die Basketballmannschaft im Jahr 2024 in Paris anstehen. Auch hier wird Oliver Pütz als Teamarzt wieder dabei sein. Ich weiß gar nicht so besonders viel über Basketball, aber ich fand das Gespräch mit Oliver Pütz sehr interessant und ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Hallo Herr Pütz, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Erstmal herzlichen Glückwunsch auch Ihnen zu dieser unglaublichen Sensation und dieser Teamleistung, die ja auf und neben dem Platz stattgefunden hat.
Ja, vielen Dank. Also als allererstes ist das natürlich eine Medaille, die die Mannschaft gewonnen hat und wir haben da einen Anteil dran, aber zuerst ist es natürlich das Team, das jetzt diese Goldmedaille und auch diese Sensation dann auch perfekt gemacht hat.
Ja, ich finde trotzdem, dank Ihnen kann sich Köln auch so ein bisschen als Basketball-WM-Sieger fühlen. Man hat sie auch viel neben dem Platz gesehen, tatsächlich im Fernsehen. Aber ich denke, die banalste aller Fragen ist jetzt erstmal angebracht. Wie geht's denn so?
Wir haben uns vor dem Finale alle auch so ein bisschen gefragt, ja, wie wird das denn wohl so sein, wenn man dann Weltmeister wird und dann geht man so ein paar Szenarien durch und denkt, man wird sich so und so freuen und das wird passieren, jenes wird passieren. Aber am Ende des Tages muss man sagen, man steht da mehr oder weniger ungläubig und ist auch so ein bisschen verloren mit seinen Emotionen. Man sieht die anderen rumlaufen, springen, in Tränen ausbrechen, Leute liegen sich in den Armen und das ist schon ein extrem ergreifender Moment, den man auch so nicht nachvollziehen kann, weil es gibt auch wenig Menschen, die einem so erzählen kann, wie das so ist, eine Weltmeisterschaft dann am Ende zu gewinnen.
Mhm. Ich habe es eben schon gesagt, Sie waren ja ständig auch im Bild zu sehen, haben mitgejubelt. Das ist ja emotional sicherlich auch wahnsinnig anstrengend. Aber vor allen Dingen, wie gesagt, Sie waren ganz viel zu sehen. Werden Sie jetzt auch schon erkannt auf der Straße?
Ach nee.
Das
also,
nicht.
So wild ist es dann doch nicht. In der eigenen Straße schon.
Ja.
Aber die Patienten sprechen einen natürlich darauf an, dass man im Fernsehen gesehen wurde. Aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Also die Protagonisten am Platz, die werden erkannt. Und ich glaube, das sehen auch eher Leute, die einen sowieso kennen, dass man da im Fernsehen ist.
Mhm. Sie haben jetzt eben schon so ein bisschen über diesen Moment gesprochen, wo der Schlusspfiff dann kam und klar war, man ist Weltmeister und Tränen und Jubel und wie man das aber irgendwie nicht so wirklich fassen kann. Was war denn für Sie so ein Moment des Turniers vielleicht neben diesen Minuten nach dem finalen Sieg, wo Sie sagen, das wird mir am längsten im Kopf bleiben?
Also es gibt so eine Sache, die sich immer wieder wiederholt hat. Das war, die Spiele waren ja auch dann ab Viertelfinale immer sehr eng und der Zufall ergab dann, dass Moritz Wagner und ich immer zusammen in der Ecke saßen die letzten 60 Sekunden. Und er hat sich dann mit seinen, wie hoch ist er, 2,10, 2,12, versucht hinter mir zu verstecken in irgendeiner Form. Es gibt ein Bild, wie wir an den Fingernägeln kauen und wo man dann denkt, das sind so zwei erwachsene Männer. die sich wie kleine Kinder versuchen, nicht hinzugucken und einfach die Situation, die total überfordert. Und das ist jetzt so ein Moment, der verbindet dann auch. Und das hat uns auch gerade am Ende die letzten Sekunden im Finale saß Mo neben mir und guckte mich an und sagt, ich glaube, mir wird schlecht. Das ist so, man denkt ja an alles andere, aber nicht daran, dass auf einmal einem Profi kurz vor der Weltmeisterschaft schlecht wird. Das wird uns auch irgendwie immer verbinden.
Sie haben ja jetzt alle Spiele natürlich sehr intensiv verfolgt bei der WM, auch im Zusammenspiel oder Gegeneinanderspiel gegen die anderen Mannschaften. Was würden Sie denn sagen, macht das deutsche Team vor allem aus?
Also das ist ein gewachsenes Team. Es gibt einen unfassbaren Spirit in der Mannschaft. Jeder läuft und kämpft für jeden. Es gibt auch keine wirkliche so Diva in der Mannschaft. Also jeder hat so seine Eigenheiten, aber alle bringen alles im Training oder im Spiel auf den Platz, um für die Mannschaft zu gewinnen. Und das ist schon echt tief beeindruckend. Dann haben wir auch Situationen gehabt, wo die Mannschaft sich auch selber aus einer schwierigen Situation rausgeholfen hat.
Mhm. Zum Beispiel?
Na, wir hatten ja eine Situation im Slowenien-Spiel, als Dennis Schröder und Daniel Theiss aneinander geraten sind und dann der Coach eingriff. Und dann war es auch so, dass das ein echter Stressmoment für die ganze Mannschaft war. Was aber am Ende dazu geführt hat, dass dann zum einen auf dem Platz die Antwort gegeben wurde und das Spiel dann auch klar gewonnen wurde und danach das auch nicht groß thematisiert wurde, sondern es wurde intern geregelt. Und das funktioniert nur bei einer Mannschaft, die wirklich auch ein funktionierendes System hat.
Jetzt sind Sie ja seit mehr als 10 Jahren auch schon Arzt der deutschen Nationalmannschaft. Und wie Sie da reingeraten sind, besprechen wir auch nachher noch. Aber vielleicht mal, wenn Sie so einen Blick zurückwerfen, Sie sagen, jetzt ist ein gewachsenes Team, es gibt keine Diven auf dem Platz. Wie hat sich in den vergangenen Jahren die Nationalmannschaft denn verändert?
Wir hatten auch vorher schon gute Spieler und es ist jetzt einfach tatsächlich so, dass da eine gute Mischung ist aus wirklich hochtalentierten Spielern, Spielern, die auch schon große Erfahrung haben, und es passt einfach ganz hervorragend. Also es ist jetzt gerade auch einfach eine Generation, die wirklich extrem starke Spieler hervorgebracht hat. Wir hatten vorher auch schon tolle Mannschaften mit einem Super Spirit, aber da war das Talent nicht so groß und die anderen Mannschaften waren stärker. Das ist auch jetzt ein perfekter Zeitpunkt gewesen, muss man sagen.
Was macht ein Teamarzt eigentlich die ganze Zeit in 4 Wochen WM? Also außer neben dem Platz sitzen, mit Jubeln und hoffen, dass sich niemand verletzt.
Also wenn Sie jetzt den Justus Hollatz fragen, den Nationalspieler, der mit war, würde der sagen, der liegt am Pool. Das war aber nicht so. Es ist ja so, dass die Spieler, wir haben ja jetzt eine lange, lange Zeit gehabt, wir waren in Abu Dhabi, in Okinawa, in Manila, und da gibt es immer mal Probleme oder kleinere Verletzungen, die gar nicht an die Presse kommen. Da ist immer was zu tun. Wir haben ja auch noch Physiotherapeuten dabei, die mehr oder weniger die Hauptarbeit machen. Das ist einfach so. Meine Situation ist, die Verletzungen einzuschätzen, können die spielen, können die trainieren. Das wird dann aber in enger Abstimmung mit allen gemacht.
Das heißt, bleibt dann trotzdem Zeit auch zu sagen, oh, jetzt bin ich in Manila und jetzt gucke ich mir mal die Stadt an, in der ich bin? Oder ist man da schon sehr abgeschottet, immer sozusagen entweder auf dem Platz oder irgendwie im Wohnzimmer des Teams?
Also ich glaube, die Außenwahrnehmung ist so, dass der Teamarzt an schöne Orte fliegt und sich viel angucken kann.
Ja.
Wird mir auch so wiedergegeben. Ich kann sagen, in Manila bin ich nicht einmal in der Stadt gewesen. Ich war 2 Abende einmal gegenüber in einer Bar ein Bier trinken mit den Kollegen, also mit Medical Staff. Und ansonsten sitzen wir dann im Bus, fahren zur Halle und fahren wieder zurück. Okinawa ähnlich, da waren wir 2 Mal abends essen, und in Abu Dhabi sind wir gar nicht vor die Tür gegangen, weil es einfach unfassbar extreme Wetterbedingungen waren.
Das heißt, Glamour ist dann eigentlich nur auf dem Platz?
Ja, das ist auch der Job, ne? Das ist so, das ist eine Weltmeisterschaft, und dann hat man alle 2 Tage ein Spiel und dann zwischendurch versucht man dann alle wieder gesund und auf den Platz zu bekommen. Also es gab mal einen Tag frei, da haben wir dann einen Ausflug gemacht in Okinawa, aber das war es dann auch. Ne? Aber nichtsdestotrotz kriegt man natürlich viel von der Atmosphäre mit, von der Kultur. Also das hat uns auch schon tief beeindruckt, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann da 2 Stunden in der Halle ist und den Rest des Tages frei hat.
Mhm. Aber wenn man jetzt nicht vor die Tür geht, also ich stelle mir das ja schon so vor, man ist zwar irgendwie ein Team natürlich, aber dadurch, dass natürlich alle sonst in anderen Mannschaften spielen, muss man ja trotzdem irgendwie nochmal zusammenwachsen und sich kennenlernen. Ich weiß nicht, gibt es dann da irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen, die dann hinter verschlossener Tür stattfinden und nicht in der Stadt? Oder wie verbringt man da seine Zeit, wenn man jetzt nicht tatsächlich gerade trainiert oder spielt?
Also wir hatten ja in den Hotels, gab es dann auch die Möglichkeit, mal am Pool schwimmen zu gehen. Es gibt eine Players Lounge, wo sich dann die Spieler treffen. Es sind ja in dem Hotel, sind ja auch alle Mannschaften des Spielortes. Das heißt, da kennen sich die Jungs auch untereinander. Viele Spieler hatten ihre Familien mit dabei. Das heißt, also da war auf jeden Fall für Abwechslung gesorgt und das wird da keinem langweilig. Ne?
Sie haben jetzt gesagt, in der deutschen Mannschaft gibt es zumindest momentan keine Diven, aber ich stelle mir das bei Top-Athletinnen schon auch ein bisschen so vor wie bei Rockstars. Also manche sind auf dem Teppich geblieben und sehr, sehr unkompliziert und andere sind eben das Gegenteil davon. Also sie erleben ja jetzt nicht nur die deutsche Mannschaft, sondern sie haben ja auch Spieler aus anderen Teams erlebt, auch Spieler aus anderen Sportarten. Kann man das so sagen?
Das ist ja so ein... Für die Jungs ist das ja so ein Leben in einer Bubble eher, oder? Ne? Also das ist ja weit entfernt vieles weit entfernt vom wahren Leben. Die Jungs kennen sich ja untereinander, die kennen ja auch die anderen Spieler von anderen Nationen, die tauschen sich aus. Das ist am Ende auch nicht halb so glamourös, glaube ich, wie sich alle das vorstellen. Wir stehen alle am selben Buffet, alle in Badeschlappen und kurzen Hosen und T-Shirts. Also das ist eher, dass da jeder gleich ist. Ne? Das ist so... Wenn dann Luka Doncic einen Tisch neben einem sitzt, das juckt in dem Falle da keinen, weil das für alle normal ist. Ne? Man merkt natürlich, wenn die Jungs dann auf die Straße gehen und dann die Fans da sind, dann explodiert das natürlich. Aber da ist es nicht so, dass dann auch da im Raum jemand ist, wo dann irgendwer unruhig wird oder sich einer daneben benimmt oder so. Das ist alles ganz normal, tatsächlich.
Ich frage auch deshalb, weil ja die NBA und die NBA-Stars sozusagen ja schon auch damit assoziiert werden. Es gibt wahnsinnig viel Geld, es gibt teure Ketten, Uhren etc. Es gibt die schnellen Autos, so wie das in der Fußballwelt hier in Deutschland ja auch schon ist. Und dann gibt es eben die in deutschen Vereinen spielen, wo das alles halt komplett anders sind. Merkt man da irgendwie einen Unterschied?
Also ich merke den Unterschied ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt vielleicht auch einen anderen Bezug zu den Jungs. Ich kenne die seit ihrem ersten Länderspiel, als sie auch noch kein NBA-Star waren. Das ist alles vollkommen normaler Umgang. Die Jungs untereinander, da gibt es jetzt auch nicht, das ist jetzt so der Wenigverdiener, der Vielverdiener, das ist der NBA-Star, das ist keiner. Das ist jetzt auch das Besondere dieser Mannschaft gewesen, fand ich jetzt. Das war, alle hatten dasselbe Ziel und alle haben so ihre vielleicht vorhandenen Eitelkeiten oder so hinten angestellt. Also das war, da kann man jetzt nicht sagen, da wurde jetzt auch sich um einen mehr gekümmert als um den anderen oder so. Das war wirklich alles dem Erfolg untergeordnet.
Mhm. Dennis Schröder ist ja jemand, der früher durchaus für so eine protzige Art kritisiert worden ist, aber ja jetzt sozusagen auch als Chef des Teams mittlerweile auch eine ziemliche Wandlung vollzogen hat, also irgendwie gereift ist. Wie erleben Sie Dennis Schröder? Den Sie ja auch schon lange kennen.
Den kenne ich sehr lange. Das ist auch so gewesen, dass der wahrscheinlich so in der Außendarstellung ein paar Dinge echt, also für unsere Wahrnehmung unglücklich waren. Wenn man mit einem goldenen Auto posiert oder sowas, da sind viele Menschen, die ich kenne, auch anders gestrickt. Man zeigt so den Reichtum nicht, aber wenn man so in der NBA unterwegs ist, gehört das dazu. Das ist einfach ein Lebensstil, so wie die sind. Ne? Und wenn man da aufwächst und das so auch lebt, dann ist das für die Person auf jeden Fall normal und für uns ist das wahrscheinlich ein bisschen befremdlich. Aber da wird gezeigt, was man hat. Und da tun wir uns ja in Deutschland auch so ein bisschen schwer mit, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist ja dahingestellt, aber das ist da vollkommen normal. Ne? Aber da gebe ich Ihnen recht, was da so diese Außendarstellung angeht, hat sich das ja auch total gewandelt. Ne? Also der hat ja damals auch so ein bisschen Angriffsfläche geboten, da haben auch Leute nach Angriffsfläche gesucht, finde ich, weil ich ihn ganz anders erlebt da von Anfang an. Ich habe mit ihm ganz hervorragend zusammengearbeitet, wenn wir einen Plan hatten wegen Behandlung, Therapien oder so. Alles gemacht, total zuverlässig. Also ich kann das nicht so bestätigen, wie das vielleicht andere so empfinden.
Ich finde es aber spannend, wenn jemand wie Sie, der ja wirklich viele aufstrebende Sportler aus vielen unterschiedlichen Bereichen, also Fußball, Handball, Basketball, um jetzt nur sozusagen drei zu nennen, teilweise über viele Jahre begleiten. Also ich sag mal, dann sind die 15 und werden dann irgendwann mal natürlich auch berühmt. Vielleicht auch sehr schnell berühmt. Also wir müssen jetzt gar nicht über Namen nennen, sondern nur ganz grundsätzlich. Wie hoch ist denn in Ihren Augen so die Gefahr, dass man sich dann als Spieler sozusagen von viel Geld und diesem schnellen Aufstieg, dem man psychisch ja erstmal gewachsen sein muss, dass man sich da verliert?
Ich glaube, das steht und fällt mit dem direkten Umfeld, das den Spielern so zur Verfügung steht. Also wenn die einen vernünftigen familiären Hintergrund haben, den richtigen Freundeskreis haben, dann glaube ich, dass die Gefahr nicht so groß ist. Wenn das nicht so ist und man nur mit Schulterklopfern unterwegs ist, die zu allem auch Ja und Amen sagen, dann glaube ich, ist die Gefahr deutlich größer. Also, wir haben jetzt wirklich viele Jungs, zum Beispiel die Wagner-Brüder, also die verdienen auch viel Geld. Wenn sie mit dem in Kontakt sind, sie würden das nicht wissen, würden sie nicht auf die Idee kommen, dass das so ist. Das sind ganz geerdete Jungs, das gilt für die gesamte Nationalmannschaft. Und es ist auch so eine Truppe, die erzieht sich auch so untereinander so ein bisschen. Also da ist jetzt keiner, der da irgendwie so den großen Popanz macht und irgendwie angibt oder sowas, das ist überhaupt nicht so. Also das manchmal kann das vielleicht so wirken in der Außendarstellung, vielleicht bei dem einen oder anderen Sportler, aber am Ende müssen Sie sich das so vorstellen, so haben wir es auch vorher genannt, das ist eine Klassenfahrt. Das hat was von einer Klassenfahrt. Ne? Alle sitzen am Bus an derselben Stelle, es wird mit jedem ein Späßchen gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass da 12 Superstars unterwegs sind.
Und sonst gibt es auch mal eine Ansage?
Ja, die gibt es auch.
Okay.
Und das vertragen die auch alle.
Ja. Und Sie so als Arzt, jetzt auch nochmal, wenn wir darauf blicken, dass Sie auch junge Fußballer betreut haben, Sie sind ja schon auch dann irgendwie eine Arztvaterfigur oder so ein Respektperson. Haben Sie da auch schon Ratschläge erteilt oder gesagt, hier so, pass auf, ich nehme dich gerade so und so wahr, du warst früher nicht so, pass mal ein bisschen auf dich auf?
Ja, das ist natürlich so ein schmaler Grat. Ne? Als allererstes ist man ja auch Arzt und soll sich um seine Belange kümmern. Und wenn man dann auf einmal anfängt, einen väterlichen Rat zu verteilen oder so, kann das auch schon mal ganz falsch ankommen. Das ist auch ehrlich gesagt jetzt in dem Falle nicht nötig gewesen. Wir hatten mal so Situationen in den vergangenen Jahren, wo dann vielleicht mal so über die Stränge geschlagen wurde, partymäßig oder so, wie das so ist. Und dann musste
Klassenfahrt
man,
halt.
Eine Klassenfahrt halt. Und dann hat man vielleicht jemanden mal zur Seite genommen und hat gesagt, so, das war jetzt ein bisschen schwierig und dann ist auch wieder gut. Mhm. Also das ist nicht meine Aufgabe. Ich werde mal um Rat gefragt. Wenn ich gefragt werde, gebe ich gerne einen Rat weiter. Aber dass ich jetzt da so erzieherisch eingreife, das passiert eigentlich nicht.
Apropos Party, wie war denn die Abschlussparty?
Die war feuchtfröhlich. Die hat ein bisschen spät angefangen, weil wir noch alle ins Hotel mussten und kurz umziehen. Dann ging die um 1 los und dann war die um 6 zu Ende, weil dann nicht, weil es da nichts mehr gab, sondern weil auch keiner mehr konnte. Also es war auch so, es haben alle ihr Bestes gegeben, aber irgendwann war der Akku dann auch leer. Ne? Und dann wussten wir natürlich auch, dass wir am nächsten Tag noch eine lange Reise zurück haben. Also es war eine ganz tolle Party. Es waren ja viele, hatten ihre Familien auch mit. Es war sehr ausgelassen. Man hat gemerkt, wie viel Druck abgefallen ist. Die Kollegen von den Medien waren auch da. Also es war sehr, sehr familiär. Man hat dann nochmal den Sommer Revue passieren lassen und hat dann einfach sich betrunken. Ja.
Okay. Vielleicht kommen wir mal auf Sie zu sprechen. Sie betreiben ja mit Ihrem Kollegen Guido Laps hier in Köln am Gürznich eine Privatpraxis für Orthopädie, Sportmedizin und Fußchirurgie und haben einen sportorthopädischen Schwerpunkt. Das heißt, Sie betreuen Profisportler im Basketball, wie wir jetzt wissen, aber auch im Handball. Ausschließlich oder haben Sie auch mit komplett unsportlichen Menschen zu tun?
Nee, wir haben Sportorthopädie ist ja so ein Begriff, der sich so im letzten Jahrzehnt entwickelt hat, so aus Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin. Und wir haben, also wir haben durch die Bank ganz durchschnittliches Patientenklientel, sportliche, unsportliche, Profisportler, also das ist die gesamte Bandbreite. Also da muss jetzt keiner Sorge haben, der vielleicht beim Spazierengehen Beschwerden am Knie hat, wenn er bei uns vorbeikommt, dass er da falsch ist, weil da nur Profis sind. Das ist natürlich nicht so. Ein großer Teil ist halt auch Profisportbetreuung sozusagen in unserer Freizeit. Wir haben ja auch noch den Philipp Ibe bei uns in der Praxis, der ist ja dieses Jahr Weltmeister mit der Hockey-Nationalmannschaft geworden. Also das ist so unsere Leidenschaft und die Erfahrung bringen wir dann natürlich so in unsere Behandlung auch mit ein.
Wie unterscheiden sich denn Profisportler ganz grundsätzlich von Nichtsportlern als Patienten? So vom Typ her.
Also ich finde gar nicht mehr, dass es so viele Nichtsportler gibt. Es gibt viele Leute, die wirklich auch sportlich aktiv sind, auch im Alltag. Ich glaube, das hat sich auch über die Jahre wirklich geändert. So, die Leute sind sehr körperbewusst geworden. Das ist ja die Frage, was definiert jemand als Sport? Ne? Ich finde zum Beispiel, wenn man jeden Tag mit dem Hund geht oder spazieren geht, ist das auch Sport. Da weiß man, das ist präventiv gut, das hilft dem Körper. Es gibt schon einen Unterschied zu so aktiven Nicht-Profi-Sportlern, die aber einen extremen Trainingsaufwand betreiben, weil sie ihren Sport aus Leidenschaft machen. Das sind so diese, früher hat man gesagt, Weekend Warrior, die auch dann den Anspruch haben, genauso schnell wie Profisportler wieder an den Start zu kommen. Das wird dann manchmal so ein bisschen, also das kriegt man auch hin, aber es wird schon so ein bisschen schwierig, weil man vergleicht natürlich dann so einen Mid-End-20er, der den ganzen Tag nichts anderes macht außer Physiotherapie, Athletiktraining und bekommt beste Behandlung mit jemandem, der 40 Stunden die Woche arbeitet und dann am Abend auch noch Sport macht. Ne? Aber das muss man anpassen dann in der Therapie.
Ich habe mal mit Herrn Dr. Eisel gesprochen, der an der Uniklinik ja auch Sportler betreut und der sagte, so die Profisportler muss man manchmal eher bremsen, weil die halt sehr schnell wieder dann auf den Platz wollen, logischerweise. Und die anderen muss man eher vielleicht manchmal treiben, dass man sagt, na, sie müssen sich jetzt schon auch bewegen, damit das wieder gut wird und so. Also der hatte so diesen Unterschied auch festgestellt teilweise.
Also ich habe eher die Erfahrung, also das ist auch klar, das sehe ich auch, aber ich habe eher den Eindruck, dass man gerade die Nicht-Profisportler, die sportlich aktiv sind, dass man die bremsen muss. Mhm. Also die muss
weil
man...
Weil die sich überschätzen.
Ja, weil die sich zum einen überschätzen, weil zum anderen auch die ja nicht diese medizinische, physiotherapeutische Versorgung bekommen wie ein Profisportler, noch mit Ernährungsmedizin und allem möglichen. Dann ist man auch so ein bisschen älter, die muss man so ein bisschen einbremsen. Das funktioniert aber meistens auch.
Jetzt waren Sie ja einen Monat lang mit der Basketballmannschaft unterwegs. Wie oft sind Sie denn so bei Spielen oder sogar im weiten Ausland unterwegs und wird die Praxis dann so lang halb zugemacht?
Nee, wir sind ja 5 Ärzte, also da bricht der Laden nicht zusammen, wenn ich weg bin, dann wird das auch von den Kolleginnen und Kollegen freundlicherweise kompensiert. Also das sind so 3-4 Wochen im Jahr sind das schon, die man dann unterwegs ist. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Großereignisse sind am Start. Gibt es irgendwie eine EM- oder WM-Qualifikation? Nächstes Jahr ist ja großes Thema Olympische Spiele, da wird dann auch wieder so ein Block sein, wo ich dann weg sein werde. Da wird dann bei Familie Pütz ein bisschen am Urlaub gespart, das wird dann so kompensiert.
Das heißt, Familienurlaub wird auch nach Paris verlagert, möglicherweise.
Ja, mit Sicherheit.
Ja. Sie waren ja früher Selbstleistungssportler, Sie haben erste und zweite Wasserball-Bundesliga gespielt und so steht es auf Ihrer Homepage, Sie kennen Sportverletzungen von beiden Seiten, als Athlet und als behandelnder Sportorthopäde. Was war die schlimmste Verletzung, die Sie jemals hatten?
Ich hatte mal einen Schienbeinbruch, der hat aber überhaupt nichts mit einer sportlichen Aktivität zu tun, das war einfach vorm Training. Da war ich noch beim Schwimmen, ist mir jemand mit der Ferse aufs Schienbein gesprungen. Da war so ein Haares im Schienbein. Das hatte gar nichts mit der eigentlichen Situation zu tun. Und ich hatte mal eine Rippe gebrochen und hatte mal an den Fingern Strecksehnenrisse. Es sind aber eher so Kleinigkeiten. Mhm. Aber es gab natürlich immer mal Situationen, wo man dann muskuläre oder Sehnenbeschwerden hat. Das sind jetzt keine wilden Verletzungen, wo man operiert werden muss, wo man gemerkt hat, so kann man nicht trainieren, kann man nicht spielen und so. Also das ist dann das, was einen dann auch stresst.
Mhm. Sie haben dann irgendwann mal Medizin studiert und haben ja schon während Ihrer Zeit, als Sie noch aktiver Spieler in der Wasserball-Bundesliga waren, waren Sie dann schon Verbandsarzt beim Deutschen Schwimmverband und haben die Wasserball-Nationalmannschaft der Damen unter anderem betreut. Und dann sind Sie 2009 eben Teamarzt der Basketball-Nationalmannschaft geworden. Da war Dirk Nowitzki noch dabei. Der Name ist vielen geläufig, glaube ich, und auch schon Dennis Schröder. Auch wenn Basketball 2009 noch nicht vielleicht den Stellenwert hatte, den es heute in Deutschland hat und jetzt vielleicht auch noch bekommen wird durch den tollen Sieg, ist das ja schon auch eine ziemliche Ehre. Wie qualifiziert man sich dafür? Von wem wird man da gefragt?
Also das ist, da gibt es jetzt kein Auswahlverfahren oder Bewerbungsverfahren. Das geht dann so über Mund-zu-Mund-Propaganda und dann wird jemand vielleicht beim Verband oder bei einem Verein gesucht und dann wird gefragt, wem kann man das zutrauen oder wer passt ins Profil und dann wird man angefragt. Also das ist eher so über dieses sportorthopädische Netzwerk, wo sich ja alle irgendwie kennen, wird dann nach jemandem passendem gesucht und das ist sozusagen das Auswahlverfahren.
Und dann gibt es aber schon ein kleines Vorstellungsgespräch.
Ja, wir haben damals dann alle zusammengesessen und uns dann so mal gegenseitig beschnuppert und geguckt, passt das? Und dann hat
also
man
die komplette Mannschaft damals sogar?
Nee, oder? Das war dann der vom Deutschen Basketballbund kam dann der sportliche Leiter und dann hatten wir damals noch der Physiotherapeut von der Nationalmannschaft, der schon da war da, wir haben dann zusammengesessen, haben uns dann besprochen und dann hat man gesehen, das würde wahrscheinlich passen und dann muss man ja gucken, wie so die ersten Maßnahmen laufen. Wenn die Chemie dann passt und man jetzt nicht groben Unfug macht, dann hat das natürlich eine Zukunft und das hat gepasst und jetzt, ja, bin ich
der
so
Rest
lange
ist
dabei.
Geschichte. Genau. Wie ist denn Dirk Nowitzki als Typ und als Patient?
Ich habe den so als Patienten so lange gar nicht gehabt. Ich habe den nur bei den Nationalmannschaftslehrgängen oder dann bei den Turnieren gesehen. Der ist ein sehr bodenständiger, zurückhaltender, sympathischer Mensch, so wie man den auch wahrnimmt. Mit dem macht es echt Spaß zu arbeiten, hat keine Starallüren und mir fällt nichts Schlechtes ein, was man über den sagen kann.
Es gab ja einen Moment jetzt während der WM, wo Sie als Arzt sehr deutlich gefordert waren und das war, als Franz Wagner dann kurz vor Spielende beim Sieg gegen Japan sich verletzt hat, weil er umgeknickt ist. Und ja, diese Diagnose mussten Sie dann natürlich irgendwie durchführen. Vielleicht können Sie einfach nochmal in Ihren eigenen Worten beschreiben, wie sich das da abgespielt hat. Diese Diagnose war ja offenbar auch nicht ganz leicht.
Ja, das war eine ziemliche Herausforderung. Es war jetzt so, dass wir die erste Mannschaft waren, die eine Verletzung hatte. Und das haben wir leider an allen Ecken und Enden gespürt, weil dann erst gar nicht klar war, in welches Krankenhaus wird gefahren. Dann sind wir in ein Krankenhaus gefahren. Als wir da ankamen, haben wir uns schon gewundert. Das war wirklich an einem so Hinterhofeingang, also nicht modern ausgestattet und wir hatten ja danach auch noch eine Verletzung, da sind wir in ein anderes Krankenhaus gefahren, das war dann alles so, wie wir uns das vorgestellt haben und dann haben wir da das MRT gemacht und dann stellte sich raus, dass man uns die Bilder nicht auf eine CD drucken konnte, man konnte sich die Bilder nur am Screen anschauen. Ich wollte die Bilder aber unbedingt zum Magnus Andersen in die Mediapark-Klinik schicken, der unser Radiologe ist, der uns immer unterstützt. Und dann war das so, dass ich dann mit meinem Handy die Bilder abgefilmt habe, um die ihm dann zu schicken, was natürlich dann auch schwierig in der Begutachtung ist. Und dann dasselbe dann zu den Orlando Magic, weil die ja da auch immer mit im Boot sind.
Das ist der Verein.
Der Verein von Franz Wagner in der NBA. Und die hatten ja auch ihre Physiotherapeutin mit dabei, die das dann auch alles immer mitbegleitet hat. Und dann waren wir so 24 Stunden ein bisschen aufgeschmissen. Was hat er jetzt ganz genau? Und das wissen Sie besser als ich. Die Presse wollte Informationen haben. Und
am besten vorgestern, ja?
Am besten vorgestern. Wir haben ihn dann noch morgens bis 4 behandelt. Und dann haben wir so die ersten Entwarnungen bekommen, dass es auf jeden Fall keine Verletzung ist, die jetzt die WM beendet. Aber da war natürlich was behandelt werden musste und wo jetzt die Zeit uns dann auch so ein bisschen drohte, wegzurennen. Und das war jetzt schon eine Situation, wo der mitbeste Spieler, den wir haben, mit Dennis Schröder, dann drohte auszufallen. Wir konnten keine richtigen Wasserstandsmeldungen abgeben. Presse wollte was. Also da war schon ziemlich viel Druck unterm Kessel.
Mhm. Ist ja interessant, dass die NBA dann eine Physiotherapeutin mitschickt und man dann eben auch verlangt, dass man diese Bilder sieht, um die mit zu begutachten. Wie muss man sich das vorstellen? Also guckt die NBA quasi die WM mit und immer wenn was ist, sagen die, also wir müssen hier mit eingebunden sein und damit die Stars sozusagen nicht aufgerieben und verletzt werden?
Das hatten wir letztes Jahr bei der EM auch schon. Da war schon ein Physiotherapeut von Orlando Magic mit dabei und das hat auch ganz hervorragend geklappt. Das ist dann für uns auch die Sicherheit, dass die Jungs auf jeden Fall zu uns kommen. Die haben dann natürlich auch gemerkt, dass wir die vernünftig versorgen. Und dann haben sie dieses Jahr wieder jemanden mitgeschickt, mit der es auch hervorragend war, zusammenzuarbeiten. Man muss wissen, dass Franz Wagner sozusagen für die Orlando Magic die Lebensversicherung ist für die Zukunft. Also die gehen davon aus, dass das der neue All-Star wird, der ein absoluter Superstar. Und die wollen, dass der natürlich gesund wieder zurückkommt. Und ich bin ja mit denen öfter dann im Kontakt und die haben schon häufig sehr schlechte Erfahrungen gemacht, dass ihnen gesagt wurde, nee, Spieler hat nichts Schlimmes, dann wurde der weiter auf den Platz geschickt und dann wurde der ihnen zurückgegeben und das ist ihnen dann ausgefallen. Das waren so die Erfahrungen, die sie gemacht haben und deswegen sind die sehr vorsichtig geworden. Aber da waren wir immer auf einer Wellenlänge, die waren auch aufgrund unserer Erfahrungen, die wir letztes Jahr schon zusammen hatten, entspannt und das haben wir ja dann am Ende des Tages noch in der Zeit hinbekommen.
Mhm. Ja, gut, man kann die NBA nachvollziehen, die sehr, sehr viel Geld dann für die Spieler bezahlen. Man kennt die Debatte ja auch aus dem Fußball, wo die Top-Ligen natürlich dann auch sagen, muss der jetzt für sein Land spielen, ja, was, wenn der ausfällt und so weiter. Ist das schon mal vorgekommen, auch in der Geschichte, dass Spieler nicht in die deutsche Nationalmannschaft durften, so nach dem Motto, teurer Spieler erlauben wir nicht?
Wir hatten vorletztes Jahr die Situation, dass Dennis Schröder nicht versichert werden konnte. Und das war dann leider das K.O.-Kriterium, dass er nicht für die Nationalmannschaft spielen durfte. Es gab auch schon mal die Situation, dass ein Spieler, der noch verletzt in der NBA war, wo man dann gesagt hat, nee, das ist einfach alles zu früh. Es ist aber so, dass mit den Spielern, die jetzt in der NBA spielen, dass wir da mit den Vereinen gute Kontakte haben und das dann ein ganz gutes Verhältnis ist und wir da jetzt nicht die Sorge haben, dass uns einer da irgendwie vorenthalten wird.
Mhm. Das heißt, auch als Nationalmannschaft zahlt man eine Versicherung für die Spieler, die man ausleiht? Kann man sich das so vorstellen?
Die Spieler sind über eine Versicherung versichert, genau. Mhm.
Ja. Jetzt würde ich als Laien sagen, wahrscheinlich sind die häufigsten Verletzungen beim Basketball Knöchel, siehe Umknicken und Fingerverstauchung. Ist das so?
Also Außenbandverletzungen oder Sprunggelenksdistorsionen sind die häufigsten Verletzungen. Da haben wir immer mit zu tun. Wir hatten jetzt auch in der Vorbereitung den Justus Hollertz, der auch mit dem Sprunggelenk sich verletzt hatte. Im Training knickt auch immer mal einer um, aber die sind ja auch alle getaped oder tragen spezielle Bandagen. Das ist das Häufigste, womit wir tatsächlich zu tun haben.
Jetzt heißt es ja immer, dass das Fußballspielen, aber auch das Basketballspielen physischer geworden ist in den vergangenen Jahren. Was heißt das übersetzt eigentlich?
Also jetzt für Fußball und Basketball ist es so, das Spiel ist einfach viel schneller geworden. Also das meint man dann auch mit physischer. Im Basketball ist es so, dass sich das Spiel total verändert hat. Früher gab es ja den Point Guard, also der den Ball sozusagen nach vorne trägt und die pfiffigen Pässe spielt. Das waren früher die Jungs, die einfach auch nie zum Korb gezogen sind. Da gab es einen Spieler, John Stockton, der hat 1300 Spiele nacheinander gemacht, ohne verletzt zu sein. Und dann hat sich das Spiel aber so geändert, dass auch diese Position immer athletischer wurde, die wurden immer größer und dass die selber dann auch zum Korb gegangen sind. Und da hatten wir eine Zeit in der NBA, da gab es sehr viele verletzte Spieler, weil dann auch, man nennt das dann Mismatch, ein relativ kleiner Spieler von relativ großen Spielern unterm Korb abgeräumt wird. Und das ist das, was häufiger geworden ist, dass es dann da zu Verletzungen gekommen ist. Also das ist schon der große Unterschied zum Beispiel zum Basketball vor 15 oder 20 Jahren.
Mhm. Denn eigentlich gilt ja Basketball als Sport, wo einfach viel weniger Kontakt, zumindest klassisch hieß es mal so, Er schüttelt schon halb den Kopf. Also das ist das, was man als Laie so wahrnimmt, dass man sagt, im Fußball gibt es eigentlich ständig die großen schweren Verletzungen und beim Basketball mit den anderen Regeln kommt es einfach nicht so häufig dazu, dass man so schlimm aneinander gerät. Aber das verneinen Sie.
Also man muss sagen, die Körperlichkeit im Fußball, also wenn dann gegrätscht wird oder so, das ist natürlich noch eine Komponente, die gibt es im Basketball nicht. Aber als ich da angefangen habe, habe ich auch gedacht, das ist ein eher körperloses Spiel. Das war aber auch mein Denken vom Schulsport. Und das ist es auf gar keinen Fall. Also das ist wirklich gerade unterm Korb, wenn es dann um den Rebound geht oder so. Also da walten schon Kräfte. Da brauchen wir nicht dazwischen zu stehen. Das ist dann, glaube ich, so, als ob man gegen Bus fährt. Das ist wirklich schon, das ist ein sehr körperliches Spiel. Ne? Aber klar, durch die Regeln kommt es selten zu schweren Verletzungen. Aber dass diese Körperlosigkeit, die immer wieder postuliert wird, das ist anders. Mhm.
Sie standen ja auch schon auf dem Fußballfeld, Basketball haben wir gerade genannt, Handball auch. Was ist die übelste Verletzung, die Sie als Arzt je mitbekommen haben auf dem Feld? Und dann natürlich auch behandeln mussten?
Also so richtig üble Verletzungen. Dieser Kelch ist bisher mir vorübergegangen, muss ich sagen. Also es gab schon mal klar, dass jemand für den Spieler selber ist natürlich eine Kreuzbandverletzung eine katastrophale Verletzung. Das ist jetzt aber nichts, was den Arzt am Spielfeldrand in irgendeiner Form in eine Situation bringt, wo es um lebensbedrohliche Dinge geht. Also da muss ich sagen, das ist bisher tatsächlich, da bin ich von verschont geblieben. Da weiß ich, dass es da Kollegen gibt, die auch schon auf einem Fußballplatz jemanden reanimieren mussten oder sowas. Also von daher, klar, schwere Sportverletzungen wie Außen-Innenbandverletzungen, Sprunggelenksverletzungen, Vorderkreuzbandruptur oder so, das ja, aber ansonsten irgendwas, was lebensbedrohlich ist, zum Glück nicht. Mhm.
Aber auch Dinge, die nicht lebensbedrohlich sind, können ja bedeuten, das ist eine Verletzung der Art, dass eine Karriere vorbei ist, zum Beispiel.
Ja, da gibt es eine, das hatten wir 2009, das ist mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben. Das war der Joe Herber, ganz feiner Kerl und auch Nationalspieler damals. Da war das Training schon so gut wie zu Ende. Und dann hat er nochmal aus Jux und Dollerei ein Dunking gemacht und ist dann falsch gelandet. Und hat sich dann seine Kreuzbandplastik gerissen. Das heißt, der kam eigentlich aus einer Kreuzbandverletzung wieder zurück, war wieder bei der Nationalmannschaft war wieder guter Hoffnung. Und das war auch was dann am Ende des Tages seine Karriere beendet hat. Also das sind natürlich dann diese Katastrophen, die passieren.
Mhm. Jemand, der sehr lange verletzt ist, lange nicht spielen kann, der ist sicherlich ja auch sehr, sehr frustriert, vielleicht sogar tief verzweifelt. Da erleben Sie wahrscheinlich auch als Arzt irgendwie schlimme Depressionen dann, oder?
Also, wenn man ja eine Nationalmannschaft betreut, hat man ja das Glück, dass erstmal alle gesund dahin kommen.
Ja.
So, also
anderen werden vorher ausgesiebt, ja.
Es ist nicht so, dass man dann jemanden mit dabei hat mit einer sehr langen Verletzung. Wir hatten jetzt letztes Jahr die Situation, dass Moritz Wagner sich verletzt hatte vor der EM und dann haben wir versucht, das noch hinzubekommen. Dann ist aber in Absprache mit seinem Heimatverein in Orlando gesagt worden, das Risiko können wir nicht gehen. Das war schwer. Also es war so, das finde ich dann auch, da kann ich dann auch schwer trennen, weil die Jungs mir dann auch am Herzen liegen und der hat auch echt gelitten. Der ist dann bei der Mannschaft geblieben, weil er sagte, ich will die noch supporten. Und hat dann aber gesagt, er muss jetzt irgendwann mal wegfahren, weil er hält das nicht aus, dann zu sehen, wie die Jungs spielen. Und also das sind dann auch so schwierige Momente, wo man dann auch mit den Jungs auch emotional schon mitleidet. Mhm.
Wie sehr ist man als Teamarzt auch Teampsychologe?
Das ist man in jedem Fall auch, weil ich glaube, ein großer Teil von Profisportbetreuung ist auch Sprechen. Man kann an Verletzungen rangehen mit, oh, das ist alles schwierig und das ist bestimmt total heikel und schwierig, aber man kann auch offensiv da rangehen und das positiv angehen. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente, weil wenn man selber anfängt zu hadern oder zu zweifeln, wird das beim Sportler auch nicht funktionieren. Also das ist auf jeden Fall ein großer Teil, der zur Therapie mit dazugehört und da ist man natürlich auch so in einer gewissen Art so eine psychologische Unterstützung.
Jetzt wartet im nächsten Jahr auf Sie und das Team die ganz kleine Aufgabe Olympische Spiele. Und die Qualifikation für die nächste Europameisterschaft steht auch schon im Februar an. Heißt das, Sie sind dann auch bei den EM-Qualifikationsspielen dabei? Bei Olympia sind Sie ja schon dabei, das haben wir gehört.
Wir sind 3 Ärzte insgesamt.
Köln in 30 Sekunden.
Kollegen Stanek aus Jena, der auch Maßnahmen mitmacht. Kollege Tom Neundorfer, der hat jetzt letztes Jahr aufgehört und sozusagen mir dann den Staffelstab übergeben. Mit dem habe ich das ja auch die ganze Zeit parallel gemacht. Da wird auch der ein oder andere noch mal eine Maßnahme mitmachen, weil so ganz alleine kriegt man das ja nicht hin. Das war vorher bei meinem Kollegen, wo ich dann auch Maßnahmen übernommen habe. Also das werden wir dann schon aufteilen, denke ich.
Jetzt gibt's ja in den USA seit der WM-Niederlage gegen Deutschland große Diskussionen. Das war ja schon, muss man sagen, auch eine ziemliche Klatsche. Und jetzt denkt man also in den USA über ein Olympiateam nach, das natürlich noch nicht steht, aber wo man sagen kann, das wird wahrscheinlich schon eher ein ziemliches Dreamteam werden. Wie stehen die Chancen für uns in Paris?
Also die Mannschaft ist auf jeden Fall bereit. Also die haben das jetzt auch schon da ihre Zielvorgabe gemacht und die werden auch da um eine Medaille spielen wollen. Und wir haben auch mitbekommen, dass es da jetzt in den USA ziemlich gerauscht hat und dass die da auch verbal jetzt so ein bisschen aus dem Sattel gehen. Das heißt dann, man hätte nur ein B- oder C-Team geschickt. Also am Ende des Tages ist jeder für sich selbst verantwortlich. Und wenn man dann eine Mannschaft schickt, und da muss man sagen, es ist jetzt keine schlechte Mannschaft, das ist eine Top-Mannschaft gewesen und die hat einfach gegen eine Top-Mannschaft verloren. So, und in Paris wird man sehen, wer ist da, wer ist gesund, kommen alle. Und auch dann müssen die Jungs erstmal bezwungen werden. Also wir sehen das relativ entspannt.
Wir kommen zum Schluss des Podcasts und zu der Rubrik Köln in 30 Sekunden. Sie sind ja Urkölner, also, und wir müssen in einem Podcast, der Talk mit K heißt, immer auch ein bisschen über Köln reden. Das sind 6 kurze Fragen zu Köln mit der Bitte um 6 kurze Antworten. Oh. Bereit? Wofür muss man diese Stadt unbedingt mögen?
Atmosphäre.
Wenn Sie König von Köln wären, was würden Sie als allererstes ändern?
Verkehr.
Wo ist in Köln neben dem Verkehr noch ein bisschen Luft nach oben?
Schule. Mhm. Schule, Bildung, Schulplätze, Kindergartenplätze.
Wie würden Sie Karneval einem Außerirdischen oder NBA-Star aus Amerika erklären?
Kann man nicht.
Ihr Lieblingsort in Köln?
Zu Hause.
Und Ihr Kölner Lieblingsfädel mit Begründung?
Sülz. Bin ich groß geworden.
Okay. Vielen Dank, Herr Pütz, gute Erholung. Schöne Grüße an die Jungs natürlich und toi 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 für Paris mindestens und für die EM-Quali. Und ich spreche die Podcast-Einladung fürs kommende Jahr einfach mal aus und sage, strengen Sie sich an.
Das werden wir machen. Vielen Dank für die Einladung.
Wenn Sie Fragen haben zum Podcast Talk mit K oder eine Anregung oder einen Talkgastwunsch, ich freue mich immer über eine E-Mail an sarah.brasak@ksdrmedien.de. Nächste Woche, Donnerstag um 7 Uhr morgens, gibt es eine neue Folge. Es könnte wieder sportlich werden, aber ich verrate an dieser Stelle noch nicht zu viel. Bis zum nächsten Mal sage ich danke, tschüss und auf Wiederhören.
Talk mit K.